Ja, ihr Lieben, ich habe heute eine Geschichte mitgebracht. Die ist mal wieder nicht ganz leicht. Ja, aber ich liebe solche herausfordernden Geschichten. Es geht heute um die Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Und ja, ihr lest richtig, da steht was anderes. Und wir werden dem Ganzen heute auch auf den Grund gehen, warum da was anderes steht. Es ist natürlich eine Geschichte, die man glauben muss. Denn niemand von denen, die hier sitzen, die waren schon mal da. Ja, deswegen müssen wir diese Geschichte glauben, denn diese Geschichte, die handelt vom Diesseits auf der Erde und sie handelt vom Jenseits im Himmel oder im Totenreich. Und ich weiß auch, dass diese Geschichte sehr viele Diskussionen aufgewirbelt hat, ja, weil einige Leute sind dann der Meinung, diese Geschichte ist als Gleichnis zu verstehen. Diese Geschichte müsste man als eine Metapher sehen, die dürfte man gar nicht so als reelle Geschichte sehen. Und dem Ganzen bin ich natürlich auf den Grund gegangen und habe mich da ein bisschen beschäftigt mit. Aber was interessant ist, dass wenn Jesus ein Gleichnis erzählt, dann deutet er das eigentlich immer an. Dann sagt er, und er erzählte ihnen ein Gleichnis. Und das passiert hier nicht, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, dass in den Gleichnissen, in keinem der Gleichnisse werden Namen erwähnt. Das war für mich auch neu, aber es ist Tatsache. Ja, und deswegen können wir hier in dieser Geschichte definitiv davon ausgehen, dass das eine reale Geschichte ist. Dass das kein Gleichnis ist, keine Metapher, keine Bildrede, sondern dass es sich wirklich hier dabei handelt um eine Geschichte, die Wirklichkeit ist. Und die können wir auch wörtlich nehmen. Ja, in diesem Gleichnis, da kommen drei Personen vor. Zumindest die wir betrachten. Insgesamt sind es vier Personen und die Propheten. Ja, aber die wir betrachten wollen, sind es drei. Ja, und dieses Gleichnis, das zeigt uns, dass es hier wirklich sich um eine reelle, nein, nicht Gleichnis, es ist kein Gleichnis so. Diese Geschichte zeigt uns, dass es sich um ein reelles Beispiel handelt. Und wir möchten die Geschichte einmal durchlesen. Die befindet sich in Lukas 16. 19 bis 31. Ich weiß, Danny macht das Lukas-Evangelium, aber ich habe das mal ein bisschen hochgerechnet. Der müsste 2088 irgendwas rum bei Kapitel 16 sein. Ja, deswegen habe ich mir einfach das Recht rausgenommen. Ja, deswegen habe ich mir das Recht genommen, einfach diese Geschichte zu betrachten. Wir wollen die mal zusammen lesen. Lukas 16, Vers 19 bis 31. Ich lese aus der Elberfelder. Es war aber ein reicher Mann, und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und im Prunk. Ein Armer aber, mit Namen Lazarus, lag an dessen Tor, voller Geschwüre, und er begehrte, sich mit den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle. Denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Kind, denk daran, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesem allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Er sprach aber, ich bitte dich nun, Vater, dass du ihnen das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe fünf Brüder, dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablege, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber sprach, sie haben Mose und die Propheten. Mögen sie die hören? Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Er sprach aber zu ihm, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufsteht. Soweit der Text, soweit die Schriftlesung. Und wie ich gerade schon erwähnt habe, dass in dieser Geschichte einige Namen vorkommen, möchte ich auch heute mit den Namen beginnen. Denn Namen sind sehr bedeutsam. Namen sind so bedeutsam, dass sie sogar in einem Buch des Lebens aufgeschrieben werden. Hallo? Einmal weiter bitte. Tut nichts mehr. Ah, jetzt. Genau, erst die Übersicht, die Gliederung. Ich möchte einmal mit euch darüber sprechen, über das Buch des Lebens. Dann im zweiten Punkt möchte ich mit euch das Leben vor dem Tod betrachten, im Diesseits. Dann möchten wir kurz darauf eingehen, was der Tod ist, wie der Übergang stattfindet. Und dann als viertes Punkt das Leben nach dem Tod im Jenseits. So habe ich den Text hier gegliedert. Genau, und wir beginnen mit den Namen. Namen haben eine sehr große Bedeutung. Mit Namen identifizieren wir uns. Und wir haben gerade von Albert am Anfang schon gehört, er hat ganz viel über Tesla gesprochen. Mit welchen Namen habt ihr das sofort verbunden? Elon Musk. Auto ist natürlich auch ein Name, aber keine Person. Ne? Aber klar, Elon Musk. Sofort wissen wir, Tesla hat alles mit Elon Musk zu tun. Ja, und so wissen wir, dass auch in der Bibel den Namen eine große Bedeutung gegeben wird. Hinter deinem Namen verbirgt sich eigentlich deine komplette Identität. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal bewusst war. Dein Geschlechtsregister oder Stammbaum, deine Adresse, dein Familienstand, Versicherungen, Lohnabrechnungen, Klicks im Internet, Statusmeldungen bei WhatsApp, alles verbirgt sich hinter deinem Namen. Und genauso ist das in der Bibel. Und auch Gott gibt dem Namen oder gibt den Menschen Namen und er ändert manchmal sogar Namen, weil diese Namen entscheidend sind und wichtig sind. Und diese Namen, die hält er alle in einem Buch fest. Und das ist das Buch des Lebens. Der Mensch, also die Bibel lehrt zwei Dinge über das Buch des Lebens, ja. Zum einen, der Mensch ist vor Grundlegung der Welt in dieses Buch eingetragen. Die Bibel zeigt uns in der Offenbarung immer wieder, dass in diesem Buch des Lebens die Namen vor Grundlegung der Welt alle eingetragen worden sind. Und das heißt, dass jeder Mensch, als er geboren wurde, schon in diesem Buche stand. Weil Gott, der Allmächtige, von vornherein weiß, wer alles geboren wird. Und das ist doch erfreulich, oder? Ihr Lieben, mit anderen Worten, jeder, der von uns hier in diesem Raum sitzt, ist in diesem Buch des Lebens eingetragen worden. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal bewusst war. Aber mir hat das sehr viel Hoffnung gegeben. Ich habe da an einen großen, allmächtigen Gott gedacht, der die Menschen liebt, der nicht möchte, dass irgendein Mensch verloren geht. Und somit hat er jeden Menschen einmal in dieses Buch des Lebens eingetragen. Aber die Bibel lehrt auch noch einen zweiten Punkt über das Buch des Lebens. Und zwar, dass der Mensch an den Herrn Jesus glauben muss, damit er in dem Buch bleibt. Ansonsten wird er ausgelöscht aus diesem Buch. Und deswegen, ihr Lieben, dieser Glaube, von dem wir immer wieder reden, das ist kein punktuelles Ereignis. Es ist kein, ja, ich glaube und ich lasse mich taufen, danach lebe ich weiter wie bisher. Wenn die Bibel über den Glauben spricht, dann redet sie fast immer im Präsens, in einem Glaubenszustand, der andauernd anhält. Lieben, was beinhaltet dieser Glaube? Dass der Mensch erkennt, dass er ein Sünder ist und Gottes Zorn über ihm steht. Das muss der Mensch erkennen. Wenn er an den Sohn Gottes glaubt, der für seine Sünden gestorben ist, der Jesus Christus als seinen Herrn annimmt und somit die Herrschaft über sein Leben abgibt, der Christus nachfolgt und seinen Geboten folgt, die natürlich sichtbar in Werken werden. Glaube heißt auch, Ekel vor der Sünde zu empfinden. und Buße zu tun und immer wieder neu aufzustehen. Das ist Glaube. Auf Christus zu schauen als den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das ist Glaube, ihr Lieben. Und deswegen lehrt die Bibel uns, dass der Glaube ein Prozess ist oder ein langwidriger Prozess. Der geht bis zum Lebensende. Glaube ist nicht etwas, was man einmal macht und dann wieder nicht. Jetzt sagt uns die Bibel aber auch, dass es Menschen gibt, die aus dem Buch des Lebens ausgetragen werden, die ausgelöscht werden, in Offenbarung 3, Vers 5. Und an keiner Stelle in der Bibel wird erwähnt, dass der Mensch im Laufe des Lebens eingetragen wird. Denn er ist vor Grundlegung der Welt eingetragen. Und oft ist das so, dass wir denken, Gott schreibt mit einem Bleistift. Ja? Und dann sagt einer, ah, ich glaube, ja, dann trägt er den wieder ein. Ach, jetzt ist wieder der Glaube im Bach und dann radiert er ihn wieder aus. Ah, jetzt, ja, jetzt ist der Glaube wieder da, jetzt trage ich ihn wieder ein. Lieben, so ist das nicht. Der Name wird einmal vor Grundlegung der Welt eingetragen und der wird einmal entweder ausgelöscht oder er bleibt. Und ausgelöscht wird er durch zwei verschiedene Punkte. Entweder durch die Verstockung meines Herzens, wo keine Umkehr mehr möglich ist, oder aber durch den Tod. Wenn der Mensch natürlich nicht geglaubt hat. Und diese Auslöschung, ihr Lieben, die geschieht nur ein einziges Mal. Solange du lebst, hast du die Möglichkeit, dass dein Name in dem Buch des Lebens bestehen bleibt. Ob es von deiner Jugend an ist oder vom Kinderalter an oder ob es wie beim Schächer am Kreuz ist, der Minuten vor seinem Tod noch diesen Retter erkannt hat und somit ebenfalls in dem Buch des Lebens bleiben durfte. Und spätestens nach dem Tod entscheidet sich, ob dein Name drin ist oder nicht. Aber ihr Lieben, wer weiß das schon? Wer von uns weiß, wann das passiert? Ein Bekannter von uns ist etwa Mitte 40 und liegt aktuell im Koma. Und Gott gebe ihm Gnade, dass er noch den Herrn findet. Wir können dafür beten, ihr Lieben. Mein Arbeitskollege berichtete, dass vor einigen Wochen ein 26-jähriger Bekannter von ihm morgens nicht mehr aufwachte. 26 Jahre, gerade angefangen zu leben. Lieben, solche Geschichten bereiten aber nur den Menschen Bauchschmerzen, die nicht bereit sind, die diesen Retter der Welt noch nicht erkannt haben. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, freut euch, nicht, dass die Dämonen euch untertan sind, sondern dass eure Namen im Buch des Lebens stehen. Freut euch darüber. Die Lieben, ich wünsche mir, dass sich alle, die hier sitzen, sich eines Tages freuen können darüber. Wenn der Tod dich heute Nacht überrascht, wird dein Name im Buch des Lebens stehen? Ihr Lieben, das ist eine ernste Aufforderung, die die Bibel uns gibt. Und die möchte ich euch heute weitergeben. Oder wirst du deine Augen aufschlagen, so wie dieser reiche Mann im Hades die Augen aufschlug und überrascht war, wo er gelandet ist? Ihr Lieben, dabei ist es nicht entscheidend, ob ihr Jesus kennt, sondern es ist entscheidend, ob Jesus euch kennt. Denn wenn ich zu dem Onkel Merz gehe, ja, und an seine Tür klopfe und sage, Herr Merz, hier ist der Heinrich, machen Sie mir bitte die Tür auf. Was denkt ihr, wird er mir die Tür aufmachen? Ich glaube nicht. Er wird sagen, Heinrich, habe ich noch nie gehört, wer bist du überhaupt? Aber wenn sein Sohn an die Tür klopft und sagt, Papa, ich bin's, natürlich wird er ihm die Tür öffnen. Ihr Lieben, es ist nicht entscheidend, ob ich Jesus kenne, es ist entscheidend, ob Jesus mich kennt. Und von diesen Namen, die wir hier in diesem Abschnitt lesen können, tauchen drei Namen auf. Lazarus und Abraham, die machen ihre Augen im Jenseits, im Paradies auf. Denn dieser Schoß Abrahams, wie er hier erwähnt ist, ist im Jüdischen, wird er auch als Paradies genannt. Und der reiche Mann, der keinen Namen hatte, taucht da auf, wo die Qualen sind. Und wie viele reiche Männer gibt es? Dutzende. Ich komme zum nächsten Punkt, das Leben vor dem Tod, in dem Diesseits. Wenn wir jetzt weiter unseren Text betrachten, kategorisiert Jesus diese Menschen in zwei Kategorien, wie wir gesehen haben. Ja, und dieses Bild, das passt so zu 100% eigentlich zu dem Weltbild. Das Weltbild gibt auch immer wieder die Reichen und die Armen da. Und es ist egal, in welcher Zeitepoche wir uns befinden. Es ist egal, ob wir uns jetzt in diesem Hier und Jetzt befinden, ob wir uns im Kommunismus befinden oder ob wir uns zur Zeit der Römer befinden. Es ist immer das gleiche Bild. Reich und arm, reich und arm. Und immer wieder stellt man fest, dass die reichen Menschen die Armen unterdrücken, dass sie sie nicht beachten. Und die wenigsten reichen Menschen beachten die Armen. Und deswegen warnt Jesus auch so extrem vor dem Reichtum. Es ist nicht ohne Grund, dass Jesus warnt. Nun, ich habe eine Frage an euch. Wem gehören welche Schuhe? Wem gehören die rechten Schuhe? Wer kann mir das sagen? Lauter? Dem reichen Mann. Ich würde auch sagen. Wem gehören die linken? Dem armen Mann. Die sehen nicht abgetragen aus, sondern eher demoliert, aber sie sehen wirklich aus, als ob es einem Armen gehört. Und wir werden jetzt mal gucken im Laufe der Predigt, wie es wirklich aussieht. Wir haben zum einen den reichen Mann. Und aus dem Abschnitt geht hervor, dass dieser reiche Mann ein Israelit sein musste. Ja, denn er kannte den Namen Abraham. Er hat zu ihm nämlich gesagt, Vater Abraham. Und das war ein Ausdruck, ein typischer Ausdruck der Pharisäer. Ja, die immer wieder gesagt haben, unser Vater ist Abraham. Wir haben Abraham zum Vater. Und deswegen kann man hier herauslesen, dass es eigentlich ein Pharisäer wahrscheinlich war. Und der kannte das Gesetz. Dieser Pharisäer oder dieser reiche Mann, der musste wissen, was im Gesetz steht. Der musste Gottes Gebote kennen. Wisst ihr, bei den Pharisäern war das auch so, dass sie diesen Reichtum, den sie hatten, dafür oder angesehen haben, als ob es Gottes Segen war. Und deswegen mussten Pharisäer reich sein, weil das war nämlich der Ausdruck dafür, dass sie von Gott gesegnet sind. Dafür stand der Reichtum. Wie man diesen Reichtum erworben hatte, das stand auf einem anderen Blatt. Ja, das war irrelevant. Aber wichtig war, dass man reich war. Denn das repräsentierte, dass man zu Gott gehörte oder dass man gesegnet wurde. Diese Geschichte zeigt natürlich noch einen reichen Mann. Wisst ihr wen? Welchen reichen Mann gibt es hier noch in der Geschichte? Abraham, ganz klar. Abraham, ein sehr reicher Mann. Ja? Er schlug aber seine Augen woanders auf, im Paradies. Ja, und deswegen müssen wir wirklich sagen, dass der reiche Mann, der hier in der Geschichte erwähnt wird, seine Augen nicht deswegen in diesem Ort der Qualen aufgeschlagen hat, weil er reich war, sondern weil er nicht Gott geglaubt hat. Nun, warum sage ich das? In Lukas 16, Vers 20 haben wir gerade gelesen, ein Armer mit Namen Lazarus lag an dessen Tür. Also dieser arme Lazarus, der lag vor seiner Tür. Und dieser reiche Mann, der kümmerte sich überhaupt nicht um ihn. Und damit hat er gegen das zweite Gebot verstoßen, gegen das zweitwichtigste Gebot, wie Jesus das sagt, dass er sich nicht um seinen Nächsten gekümmert hat. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wisst ihr, was dann folgt? Wenn er sich an seinen Nächsten nicht gekümmert hat, hat er auch Gott nicht geliebt. Denn in Sprüche 14, Vers 31 können wir lesen, wer den Schwachen unterdrückt, der lästert seinen Schöpfer. Wer ihn aber ehren will, der erbarmt sich über die Armen. Und somit hat er auch gegen das erste Gebot verstoßen. Liebe Gott von ganzem Herzen. Lieben, ist das nicht so auch bei uns, dass wir manchmal genau wissen, was die Bibel von uns fordert? Dass wir manchmal genau wissen, was sein Wort sagt, aber wir tun es nicht. Wir haben uns jetzt im Hauskreis darüber unterhalten. Wie oft wir doch mutwillig das Gegenteil tun von dem, was Gottes Wort uns eigentlich sagt. Aber ist das wirklich Glaube? In Markus 3, Vers 35 sagt Jesus ganz klar, wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester. Hier steht nicht, wer den Willen Gottes hört oder wer um den Willen Gottes weiß, sondern wer den Willen Gottes tut. In einer Gemeinde ereignete sich folgende Geschichte. Ein ärmlich gekleideter Mann saß auf den Treppen bei einem Gemeindehaus. Er hörte, wie in der Gemeinde ein Lied gesungen wurde. Ganz für Jesus, ganz für Jesus, alles sei dem Herrn gebracht. All mein Denken, Tun und Treiben, jede Stunde, Tag und Nacht. Ach, es geht runter wie Butter, oder? Das haben wir übrigens gerade auch gesungen. So ähnlich. Und dieser Mann, der berichtete am nächsten Tag der Gemeinde, als ich draußen auf den Treppenstufen saß und dieses Lied hörte, fragte ich mich, was ihr damit gemeint habt. Ich habe den Eindruck, dass es eine Menge Probleme in der Welt nicht geben würde, wenn alle Menschen, die solche Lieder voller Überzeugung singen, aufstehen, nach draußen gehen und genauso leben würden. Und dieser arme Mann, der hat es erkannt. Ihr Lieben, in unserer Umgebung mit den armen Menschen zeigt sich unsere Liebe zu unserem Nächsten. Und somit auch unsere Liebe zum Gott. Kümmerst du dich nicht um die armen Menschen, kann es sehr gut sein, dass du geldliebend bist. Der reiche Mann, der verscheuerte sein Geld, wo er nur konnte. Es heißt hier, er lebte in Prunk, er lebte in Saus und Braus. Alles nur raus damit. Ich lebe ja schließlich nur einmal. Trug die besten Kleider, sogar weiße Gewänder, die eigentlich nur für die Gerechten da sind. Selbst mit solchen Gewändern hat er sich gekleidet. Ja, wie ich gerade schon erwähnte, das ist ein äußerer Schein. Das sieht nur so aus. Er lebte fröhlich und lebte in Saus und Braus. Lieben, aber wie sieht es bei uns heute aus? Unsere Kleider bekommen doch mittlerweile schon eigene Zimmer. Und während wir in einem Urlaub sitzen, planen wir unseren nächsten Urlaub schon. Aber wehe, es ist ein Bettler da, der nach 5 Euro fragt. Dann fangen wir sofort an, ach, wofür brauchst du das? In Deutschland muss keiner arm sein, in Deutschland muss keiner auf der Straße leben. Es muss keiner betteln gehen in Deutschland. Oder er ist selber schuld, hätte er mal besser aufgepasst in der Schule. Ihr Lieben, aber in Wirklichkeit ist es doch so, dass uns die 5 Euro wehtun, oder? In Wirklichkeit sind wir genauso geldliebend und nehmen da unseren 5 Euro her, wie dieser reiche Mann hier in unserer Geschichte. Und das war aufgrund seiner Herzenshärte. Wenn wir Gott lieben, dann lieben wir unseren Nächsten. Und wenn wir unseren Nächsten lieben, dann kümmern wir uns um unsere Armen. Wir kommen zum armen Lazarus. Wie sieht sein Leben hier auf dieser Erde aus? Nun, dieser arme Mann, der liegt vor diesem Tor von dem Reichen. Er kann das Ganze sehen. Er sieht, wie der Reiche lebt. In Wirklichkeit liegt er einfach nur da und ist und versucht einfach nur die Abfälle zu bekommen, die der Reiche wegwirft. Das, was er vielleicht in den Kompost schmeißen möchte. Dieser Mann, der ist gekennzeichnet von Leid und Schmerz, von Krankheiten und Geschwüren. Ein absolut hoffnungsloses Leben, was dieser Mann hat. Aber wisst ihr, dieser Mann hat doch eine Hoffnung. Sein Name verrät es nämlich. Dieser Mann heißt Lazarus und dieser Name bedeutet Gott hilft oder Gott hat geholfen. Lieben, ist das nicht eine Hoffnung für diesen Mann gewesen? Dieser Lazarus hat trotz seines schrecklichen Lebens diesem allmächtigen Gott geglaubt, weil er ein Vater der Armen und Witwen und Waisen ist. Über diesen Mann gibt es in diesseits nicht viel zu berichten. Er hatte kein Haus, er hatte keinen Unterschlupf, er hatte kaum Klamotten gehabt und Wände waren sie zerrissen. Er hatte keine Nahrung, er hatte einfach gar nichts. Einfach ein Leben voller Elend, so wie es heute auch einigen Menschen geht. Ich komme zum nächsten Punkt. Das ist der Tod. Es ist der Übergang von dem Diesseits in das Jenseits. Dieser Punkt ist nur sehr kurz, denn er beinhaltet eigentlich nur Augenblicke, über die wir uns nicht sehr viele Gedanken machen können. Aber es ist trotzdem entscheidend, denn dieser Punkt, der ändert einiges. Der ändert eine ganze Ansicht. Dieser Übergang ist für jeden Menschen gleichermaßen gesetzt, ob du reich bist oder arm bist, ob du dick bist oder dünn bist, ob du schlau bist oder dumm bist. Dieser Punkt gilt für alle Menschen gleich. Denn in Hebräer 9, Vers 27 können wir lesen, und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und es gibt keinen Menschen, der das überlebt hat. Das kann ich euch garantieren. Ein reicher Engländer hat damals nur in diesem Diesseits gelebt und hat auf seinem Sterbebett gesagt, 30.000 Pfund Sterling, das sind umgerechnet 600.000 Mark gewesen damals, mittlerweile sind das wahrscheinlich 400.000, 500.000 Euro, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall eine ganze Menge Geld. Gebe ich dem, der mir zu meiner völligen Beruhigung beweist, dass es keine Hölle gibt. Und es konnte keiner. Lieben, Vergebung der Sünden gibt es nur im Diesseits, nicht im Jenseits. Jesus ist gestorben für die Sünden, damit er sie uns auf dieser Erde vergeben kann. Nach dem Tod ist eben nicht alles aus. Vielmehr bringt dieser Tod eine Wende, einen Übergang in ein anderes Leben. Der Arme wird plötzlich reich. Der Reiche wird arm. Das, was hier als Wahrheit galt, entpuppt sich auf einmal als eine Lüge. Und der Schatten einer Person entspricht auf einmal nicht der Realität, wie wir ganz am Anfang in dem Bild gesehen haben oder auf dem Bild sehen. Aber das ist doch etwas, was man nur glauben kann, oder? Das kann doch keiner von uns beweisen, das kann doch keiner wissen, oder? Oder vielleicht doch? Ihr Lieben, wenn eine Raupe, nachdem sie gestorben ist, zu einem wunderschönen Schmetterling wird, wieso glauben so viele Menschen nicht daran, dass es nach dem Tod weitergeht? Wenn doch ein Samenkorn, nachdem er gestorben ist, zu so einem so wunderschönen Apfelbaum wird und so viel Frucht trägt, wieso glauben so viele Menschen nicht, dass es nach dem Tod weitergeht? Wenn wir doch Zeugen davon sind, dass Gott auf dieser Erde schon von einem Mörder einen neuen Menschen machen kann, wieso fällt es uns so schwer daran zu glauben, dass es auch im Himmel machen kann? Ist Gott nicht allmächtig? Ihr Lieben, wie viel mehr sollten wir diesem gefährlichen Buch Glauben schenken? Wie viel mehr sollten wir dem glauben, der war, der ist und der kommt? Amen. Wie sieht der Übergang des reichen Mannes aus? Oh, jetzt habe ich schon zu weit geklickt. Dieser reiche Mann hat ein großes Ansehen gehabt auf dieser Erde. Ja, und er kannte mit Sicherheit sehr viele Leute und viele Leute kannten ihn. Das ist bei reichen Menschen so. Ja, je reicher und einflussreicher ein Mensch ist, desto mehr Leute kennen ihn. Elon Musk kennen wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Leute. Also gehörte für diesen reichen Menschen eine anständige Beerdigung, richtig? So wie es sich gehört für einen reichen, angesehenen Mann. Eine gute Beerdigung. Und auf dieser Beerdigung wurde mit Sicherheit auch nur das Positive berichtet. So wie wir das auch kennen. Was er doch alles getan hat. Was für ein guter Mensch er doch gewesen ist. Und seine Geistlichkeit, Mensch, sein Leben mit Gott, wie er doch gelebt hat. Was er alles nicht für die Menschen getan hat. So wie auch heute, oder? Ich glaube nicht, dass irgendeiner auf dieser Beerdigung des reichen Mannes auf die Idee gekommen ist, nach vorne zu gehen und zu sagen, bei diesem reichen Mann, lag ein armer Bettler vor der Haustür und er hat ihm nichts gegeben. Das würde sich keiner trauen, da bin ich mir 100% überzeugt. Auch auf heutigen Beerdigungen. Lieben, auf meiner Beerdigung, da könnt ihr ruhig die Wahrheit sagen. Da braucht ihr keine Lügen erzählen. Der größte Sünder ist zu seinem Erlöser gegangen. Ihr Lieben, nicht die Menschen auf der Beerdigung bestimmen, wo du die Augen aufschlägst, sondern der allmächtige Gott. Ein Mann berichtete mir mal von einer Beerdigung in einer katholischen Kirche. Er kannte diesen Mann sehr gut und er kannte, wie dieser Mann gelebt hat. Er erzählte mir, dieser Mann, der lebte ein moralisch kaputtes Leben. Dieser Mann, der war einfach, der hat gesündigt bis zum geht nicht mehr. Aber auf der Beerdigung wurde er von dem Pastor so hoch gelobt, dass er definitiv in den Himmel gekommen ist. Und ihr Lieben, wir brauchen uns nicht wundern, dass die Menschen, die dann auf dieser Beerdigung sitzen, dann denken, na, wenn der schon in den Himmel kommt, wie viel mehr ich? Die Bibel, die lehrt uns was anderes. Es ist sowas von egal, was der Pfarrer oder der Priester oder deine Mitmenschen über dich sagen. Wichtig ist, was Gott über dich sagt. Denn er hat als einziger die Macht, deine Seele und deinen Leib in die Hölle zu werfen. Das können wir in Markus 10, 28 lesen. Und das ist schrecklich, ihr Lieben, wie wir uns gleich anschauen werden. Wie sieht der Übergang des armen Lazarus aus? Dieser arme Mann, der hatte einfach nichts. Den kannte wahrscheinlich auch so gut wie keiner, außer vielleicht dem reichen Mann. Und da wird noch nicht mal berichtet, dass er eine Beerdigung gehabt hat. Er wird aber sofort von den Engeln in Abrahams Schoß getragen. Das ist doch erfreulich, oder? Was kümmert ihn die Beerdigung auf der Erde, wo nur Lügen erzählt werden? Denn sein Vertrauen lag auf den Herrn. Lieben, ich komme zum letzten Punkt. Das ist das Leben nach dem Tod im Jenseits. Und wir sehen, in dem Jenseits haben sich die Dinge geändert. Das, was auf der Erde gut war, ist plötzlich im Himmel nicht mehr so gut. Das, was auf dieser Erde schlecht war, ist auf jeden Fall plötzlich im Himmel gut. Das Bild hat sich gedreht. Und ich frage euch nochmal, wem gehören die rechten Schuhe? Dem armen, damaligen armen Mann. Deswegen habe ich meine Predigt überschrieben, der reiche Lazarus und der arme Mann. Diese rechten Schuhe gehören nämlich dem Lazarus in dem Jenseits. Und die linken Schuhe trägt nämlich der reiche ehemalige Mann, der jetzt im Jenseits plötzlich arm ist. Lazarus sitzt bei Abraham auf dem Schoß und wird getröstet. Von allem Leid, was ihm widerfahren ist. Ja, er hat auf der Erde dieses Böse empfangen und empfängt im Jenseits plötzlich das Gute. Er wird getröstet von Abraham persönlich. Seine Kleidung hat sich geändert. Die Schuhe gehören nicht mehr ihm. Ihm gehören jetzt die anderen Schuhe. Ist das nicht herrlich, ihr Lieben? Der ganze Leid, der Schmerz, alles hat einmal ein Ende. Ist das nicht ein Trost für uns, für die Menschen, die so viel leiden müssen? Er ist da angekommen, an den er geglaubt hat. Nun, in dieser Geschichte wird auch mehr über den reichen Mann berichtet, wie über den Armen. Wie geht es denn dem armen Mann jetzt im Jenseits? Er schlägt seine Augen im Totenreich auf und Luther übersetzt hier in der Hölle. Ja, und das ist nicht ganz korrekt, denn die Hölle kommt eigentlich erst später nach dem Gericht. Ja, hier ist erstmal das Totenreich, wo wir aber schon sehen können, dass die Menschen in zwei verschiedene Orte kommen. Denn du kannst dich nach dem Tod nicht mehr umentscheiden. Es geht nicht mehr. Und dieser reiche Mann, der jetzt auf einmal bitterarm ist, hat nichts mehr, denn er konnte nichts mitnehmen. Seinen ganzen Prunk, alles, was er hatte, seine ganze Kleidung, seine ganze Nahrung, nichts davon konnte er mitnehmen. alles musste er auf dieser Erde zurücklassen. Und dieser arme Mann, der hat zwei Bitten. Und die erste Bitte, die er hat, ist: Vater Abraham, ich kenne dich doch. Erbarme dich über mich und sende diesen Lazarus, dass er mir ein paar Tropfen Wasser gibt für meine Zunge. Lieben, was sind ein paar Tropfen Wasser? Hast du schon mal draußen bei 30 Grad Erde geschippt? Hast du schon mal deine Frau dann gefragt, kannst du mir bitte deine Zunge ins Wasser kühlen, meine Zunge ein bisschen nass machen? Das reicht doch im Leben nicht aus. Aber dieser reiche Mann ist auf einmal mit so wenig zufrieden, dass er sagt, wenigstens die Zunge kühlen in diesen Qualen, die ich hier leide. Und merken wir, wie sich das Bild gedreht hat? Der arme Mann, der Lazarus, der wollte davor ein paar Krumen abkriegen. Die hat er nicht bekommen. Und jetzt möchte der reiche Mann ein paar Tropfen Wasser bekommen. Ihr Lieben, die werden ihm verwehrt. Denn es ist nicht mehr möglich. Denn im Jenseits gibt es keine Erbarmungen mehr. Und das sage ich mit vollem Ernst. Und ich möchte keinem Menschen Angst machen. Aber es ist das, was die Bibel uns lehrt. Dieses Totenreich ist nämlich durch eine große Kluft getrennt, sodass keiner mehr hinüber kann. Weder Abraham oder Lazarus können hinüber, noch kann der reiche Mann hinübergehen. Aber wisst ihr, was sehr spannend ist in diesem Text? Dass in diesem Text kommuniziert wird und dass die Menschen sich gegenseitig erkennen. Und ich weiß, ich habe auch früher viele Diskussionen darüber geführt, oder was heißt Diskussionen, ich war selbst der Ansicht, ja, dass ich gedacht habe, im Himmel wird sich keiner erkennen können. Wofür auch? Wir haben Jesus, mehr brauchen wir nicht. Aber Fakt ist, dass dieser Text uns zeigt, dass wir uns erkennen werden. Denn dieser reiche Mann, der sieht auf einmal von Ferne Abraham. Der liebe Abraham war schon 4000 Jahre tot. Und ich weiß nicht, ob er beim Abraham hier der Name drauf stand. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall erkennt er ihn. Und er erkennt auch den Lazarus. Und die kommunizieren miteinander. Und das fand ich sehr erfreulich. Und die zweite Bitte, die dieser arme Mann, dieser jetzt arme Mann macht, ja, der reiche ehemalige Mann, er äußert noch eine Bitte, dass Lazarus wenigstens aus den Toten auferstehen soll und zu seinen Brüdern gehen soll und sie warnen soll, dass sie Buße tun. Und ihr Lieben, ich sage hier, von wegen in der Hölle Party machen. Immer wieder hört man von solchen Menschen sagen, ja, wir kommen alle in die Hölle, da mache ich Party mit meinen Kumpels. Dieser reiche Mann, als er seine Augen aufschlug, schon in diesem Totenreich, war so voller Qualen, dass er gesagt hat, geh, warne meine Brüder, dass sie ja nicht an diesen Ort kommen. So ernst ist das. Aber was antwortet Abraham ihm? Vers 29. Sie haben Mose und die Propheten. Gott hat durch Mose und die Propheten alles verkündigt, was die Israeliten wissen mussten, um ins Paradies zu kommen. Mit anderen Worten, ihr Lieben, wir haben das Wort Gottes. Wir haben alles, was wir brauchen, um zu wissen, dass wir ins Paradies kommen. Wir brauchen keinen, der aus den Toten aufsteht und uns noch erzählt, oh, ich war da im Himmel, ich habe Jesus gesehen, er hat mir diese Botschaft überbracht, die soll ich euch noch sagen. Anhand dieses Textes sage ich, das ist alles Quatsch. Ich brauche es nicht. Es geht natürlich nicht generell um Zeichen und Wunder, ja, die für Ungläubige da sind, dass sie Jesus erkennen. Darum geht es hier nicht. Der reiche Mann sagt, wenn ein Toter aufstehen wird, dann werden sie glauben. Und Abraham sagt, nein, werden sie nicht. Sie werden es einfach nicht. Gott muss den Menschen nicht jeden Tag irgendwelche Zeichen und Wunder aus dem Himmel geben. Entweder glaubt der Mensch seinem Wort oder er glaubt es nicht. Lieben, wenn ich nicht glaube, was Gott hier in diesem gefährlichen Buch sagt, warum sollte ich dann glauben, wenn ein Toter aufsteht? Welchen Grund gibt es dafür? Denn spätestens, wenn das, was der Tote gesagt hat, wenn ich das realisiert habe und dem geglaubt habe, was ist mit dem Rest? Ihr Lieben, ich komme zum Schluss. Wir sehen anhand dieser Geschichte, wie Jesus uns das Bild des Diesseits und des Jenseits zeigt. Und diese Geschichte ist wahr. Die Schuhe, die der arme Mann einmal getragen hat, die haben sich gewechselt. Die wurden getauscht. Es ist natürlich nicht immer so. Es hängt also doch von dem Glauben an den Herrn Jesus Christus ab. Denn genauso wie es sein kann, dass ein reicher Mann trotzdem ins Paradies kommt, wie wir bei Abraham gesehen haben, so kann es auch sein, dass ein armer Mann trotzdem in die Hölle kommt. Entscheidend ist der lebendige Glauben an Jesus Christus, der nicht eine punktuelle Sache ist, sondern der sich zieht bis zu meinem Lebensende. Wir haben auf dieser Erde Zeit zu entscheiden, wo unsere Reise nach dem Tod hingeht. Aber mit dem Tod endet die Gnadenzeit für einen jeden von uns. In Hebräer 3, Vers 15 lesen wir: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Mein Freund, heute, wenn du seine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht. Übergib dein Leben dem, der fähig ist, deine Seele in die Hölle zu werfen. Und diese Worte sind ernst. Amen.